Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Sina Bärwald.
Herr Gasdorf, schön, dass Sie hier sein darf.
Ja, wir freuen uns natürlich, dass Sie heute bei uns sind. Sina Bärwald ist eine erfolgreiche Schriftstellerin und lebt auf Sylt, ist aber keine gebürtige Sylterin. Vielleicht mögen Sie erstmal erzählen, Frau Bärwald, wie kam es dazu, dass Sie Wahlinsulanerin wurden?
Ja, Wahlinsulanerin bin ich vor 15 Jahren geworden. Und zwar ziemlich spontan. Da habe ich zwei Koffer gepackt und bin nach Sylt gezogen. Ich habe dann das Schwabenland, das ist meine Heimat, man hört es glaube ich auch immer noch so ein bisschen. Ja, wir wissen ja, wir Schwaben, wir kennen alles außer Hochdeutsch. Ja, aber ich habe mich glaube ich mittlerweile eingenordet und habe damals tatsächlich den Sprung in die kalte Nordsee gewagt, denn ich hatte meinen Brotberuf, ich war Bibliothekarin und zugleich hatte ich dann mein erstes Buch veröffentlicht. Habe mein zweites Buch geschrieben. Ja, und als dieses zweite Buch fertig war, da war das Buch fertig, aber ich auch.
Also Sie hatten ja eine Doppelbelastung
ja,
sozusagen.
Deswegen, ja, deswegen. Ne? Ja. Und das war dann, also da in der Zeit, da gab es kein Wochenende, gab es kein Treffen mit Freunden sozusagen. Also das war alles immer sehr knapp bemessen. Ja, und dann hat damals mein Hausarzt mich aus dem Verkehr gezogen und hat gesagt, so, also egal wie, aber so machen Sie nicht weiter. Und da habe ich gedacht, ja, okay, dann muss ich eben die Schreiberei aufgeben. Das war erstmal so meine erste Reaktion. Aber ich war ja nun gleich mit meinem Erstling bei einem großen Verlag untergekommen. Das tat mir dann irgendwie auch weh. Und vor allen Dingen, ich habe mich ja schon mit 10 Jahren vor meinen Vater hingestellt und habe gesagt, Papa, ich werde mal Schriftstellerin. Also das war schon das, was so in mir war und wo auch meine Leidenschaft liegt. Ne? Und dann habe ich gedacht, und dann habe ich gesagt, so, also wenn, dann mache ich jetzt gleich Nägel mit Köpfen. Dackel Max würde sagen, Köpfe mit Nägeln, aber da kommen wir noch später dazu.
Genau.
Jedenfalls habe ich dann gesagt, so, jetzt gehe ich dahin, wo ich eigentlich erst zur Rente hingehen wollte, nämlich auf meine Herzensinsel. Ja, und habe dann tatsächlich zwei Koffer gepackt, so wie das in meiner Biografie steht. Es war nicht mehr und bin auf die Insel gegangen.
Wie war denn vorher Ihr Bezug zu Sylt? Haben Sie sich das dann auf der Landkarte ausgesucht oder hatten Sie durchaus eine schon Erfahrung mit der Insel gemacht?
Ich habe von Kindesbeinen an tatsächlich dort Urlaub gemacht und später auch selbst dann. Und ich habe, also natürlich macht man auch woanders Urlaub. Wir sind ja nicht nur nach Sylt gefahren, aber für mich war diese Insel immer, das war nach Hause kommen. Anders kann man das nicht erklären. Und deswegen sage ich auch gerade so die Herzensinsel. Ne? Das ist, das war auch genauso wie das, ich möchte mal ein Buch schreiben, genauso war dann so in mir drin, ich möchte irgendwann mal auf Sylt leben.
Genau, dann ist es halt früher gekommen als gedacht.
Ja.
Sie sind ins kalte Wasser gesprungen sozusagen.
Ja. Ja.
Aber würden Sie sagen, haben Sie das jemals bereut, diesen Schritt?
Ich habe mich anfänglich regelmäßig für verrückt erklärt, denn ich hatte einen sicheren Brotberuf und den aufzugeben und nur vom Schreiben zu leben, ist natürlich, ja, das ist schon eine Ansage, eine Hausnummer. Und ja, andererseits, ich bin dann durch mein Umfeld schon auch bestärkt worden, die dann gesagt haben, Mensch, zurück kannst du doch immer. Ne? Aber natürlich, es war ja auch zum Beispiel am Anfang, man ist ja nicht gleich ein Insulaner, weil die Sylter, die machen genug Erfahrungen mit Menschen, die kommen und sagen, oh, hier ist toll, hier will ich bleiben. Und irgendwann im Verlauf der Zeit, meistens dann im ersten Winter ist das der Fall, stellen sie fest, oh, hups, hier ist ja nicht immer Sommer. Hier ist es ja auch mal ein bisschen nicht so schön und grau und trist und irgendwie alles leer und ausgestorben, weil gerade keine Gäste da sind. Und vor allen Dingen, hier gibt's ja komischerweise auch Alltag. seltsam. Und das spätestens dann sind die meisten oder viele Leute wieder weg. Und deswegen sind die Insulaner am Anfang sehr zurückhaltend und sagen, warum soll ich da jetzt Freundschaften knüpfen, wenn die sowieso nach einem halben Jahr wieder weg sind? Und für mich war das so ein Aha-Erlebnis im ersten Winter, als ich dann bei unserem örtlichen Einkaufsladen war und der Kassierer guckt mich an, dann merkte ich so richtig, es arbeitet bei ihm. Und dann sagt er, Sina? Ich dachte, ja, er erkennt mich, er hat verstanden, dass ich hier bleibe. Das war für mich wirklich so nach dem Motto, herzlich willkommen, jetzt bin ich angekommen. Ja.
Und wie ist es, aber Sie sagten das schon, es gibt ja diesen Alltag, den man ja dort hat. Man hat ja da keinen Urlaub, man muss ja dann quasi ganz normal arbeiten, in dem Fall schreiben. Und ich glaube, das unterschätzt viele Leute, ne? Die denken, es ist immer nur Sommer, Sonne, Heiterkeit und dem ist nicht so.
Das ist tatsächlich das, wo manchmal auch Gäste und Insulaner aufeinander prallen. Denn der Gast, natürlich wohlverdient, ist im Urlaubsmodus. Auch gerne mal auf unserer Nord-Süd-Achse, die einzige Straße so ungefähr, die wir haben. Und obwohl das eine ausgewiesene Landstraße ist, wird dann da gerne auch mal mit 50 gefahren, so wie in der Ortschaft, und dann eben rechts und links geguckt. Und ich sag dann immer, oh, guck mal, noch eine Düne. Oh, das ist ja auch noch mal eine Düne. So, also da haben wir natürlich wenig Verständnis für, wenn wir doch in einer angemessenen Zeit von A nach B möchten und müssen, vor allen Dingen, weil irgendwelche Termine anstehen. Das ist manchmal schwierig. Und natürlich ist es auch oft die Rücksichtslosigkeit, über die wir uns ärgern. Also man sieht es leider auch immer wieder, dass es sich noch nicht rumgesprochen hat anscheinend. Oder noch schlimmer, es wird ignoriert, dass Dünen einfach nicht zu betreten sind. Und wir haben wirklich genug Abbruchkanten, wo dann aber munter weiter durchgestiefelt wird, um alles noch lockerer zu treten, sodass das Meer das nächste Mal aber auch garantiert die Chance hat, da noch mehr abzubrechen. Und sowas ist natürlich für uns, die wir da leben, ist das echt ein Graus dann, ja.
Genau, oder dass man eben auch gerne mit dem SUV zum Brötchen holen fährt und so weiter und so fort. Ne? Das Auto kann nicht groß genug sein. Es gibt viele Dinge, über die man sich ärgern kann, aber es gibt auch viele Dinge, über die man sich freuen kann. Und das ist ihr neues Buch, nämlich Pfotenglück. Dackel Max sucht seine große Liebe.
Ja.
Wie kam es zu diesem Buch?
Naja, also das kam allein schon dadurch, dass ich selbst einen Hund besitze und somit auch mehrfach täglich unterwegs bin und meine Spaziergänge mache. Und ich bin mit einem Dackel aufgewachsen und kenne da so die Eigenheiten. Und das war für mich ein Anlass zu sagen, dieser Dackel, der ist eben auch im Urlaub. Das ist also kein Inseldackel, sondern ein Urlaubsdackel. Der ist mit Frauchen im Urlaub und er schnüffelt dann auf der Uwe-Düne, die höchste Erhebung, die wir ja auf Sylt haben mit 50 Metern, da erschnüffelt er die Jugendliebe, seine Jugendliebe.
Seine Jugendliebe.
Seine Jugendliebe und sagt, die ist hier auch im Urlaub, die muss ich finden. Ja, und dann geht's los, weil wenn ein Dackel sich was in den Kopf gesetzt hat, dann ist das Chaos nicht weit und bei Dackel Max sowieso nicht. Und deshalb stürzt er die Insel so ein wenig ins Chaos und sein Frauchen in Verzweiflung. Ob er Goldi findet, das lassen wir jetzt mal offen.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja die Frage, ob es ein gutes oder ein schlechtes Ende gibt, sozusagen.
Also es ist ja ein Unterhaltungsroman und es ist auch ein lustiger Roman. Und der Leser kommt viel auf der Insel rum und ich verspreche mal, er muss am Ende nicht weinen.
Aber Sie haben ja auch schon angesprochen, genau, einmal mit einem Dackel aufgewachsen, der aber nicht Max hieß, sondern?
Der hieß Derry.
Derry, auch ein schöner Name. Und ja. Sie haben schon gesagt, die haben ja so ihre Eigenheiten, die sind ein bisschen, ja, sie haben so ihren eigenen Willen, kann man sagen, ne?
Ja, das ist freundlich ausgedrückt. Also sie haben ihre eigenen Regeln und sie sind stur, sie sind aber einfach auch lustig. Es ist ja nicht so, es gibt so viele Menschen, die aus guten Gründen einen Dackel besitzen, weil es natürlich auch einfach unfassbar witzige Tiere sind, die über die man doch mindestens einmal am Tag lachen kann, ne?
Und Sie haben aber jetzt ja Ihren eigenen Hund schon erwähnt, den Sie jetzt haben. Was ist das für eine Rasse?
Das ist eine Rasse, die recht selten ist. Das liegt aber einfach daran, dass sie recht selten gezüchtet wird. Das ist ein Chebo. Das muss man sich in etwa vorstellen. So ein bisschen, er hat was so ein bisschen von einem Bobtail. So in etwa sieht er aus. Also jede Menge Fell. Es gibt aber tatsächlich für diese Hunde kein typisches Aussehen, weil sie mehr auch nach Charakter gezüchtet werden. Also die Besitzer von solchen Hunden, die erkennen das, aber die allermeisten können das nicht zuordnen. Und unsere ist noch dazu weiß, schneeweiß. Schwarz kann er nicht. Also viele in der Rasse haben eigentlich Schwarzanteile, unsere nicht. Und er ist einfach auch unfassbar witzig, dieser Hund. Und man merkt genau, er hat seinen eigenen Willen, also auch so wie ein Retriever zum Beispiel spielen würde und einen Ball holen würde. Ja, wenn ich ihm einen Ball werfe, ja, zweimal holt er mir den und beim dritten Mal zeigt er mir die Mittelkralle und sagt, hol selber. Also das ist, da gibt es nicht so diesen Will to please, die haben einfach ihren eigenen Kopf und wenn sie was nicht mehr einsehen, dann machen sie es nicht. Und obwohl nun der Dackel die Hauptrolle spielt, ist mein Hund dann doch auch im Buch verewigt. Der ist nämlich der Best Buddy, wirklich der beste Kumpel von Dackel Max, der ihm dann ab und zu mal aus der Patsche helfen muss.
Inspiriert Sie zum Beispiel diese Spaziergänge mit dem Hund? Auch so für so ein Buch?
Unbedingt. Ja, also natürlich ist es, ja, ich habe ja auch Reiseführer über die Insel schon geschrieben und dadurch kenne ich sehr, sehr viele Ecken. Und dann ist es beim Spazierengehen weniger so, dass ich dann jetzt unbedingt auf die Landschaft achte, denn die kenne ich nur, die habe ich nun wirklich bald jede Ecke vor meinem geistigen Auge, aber es hilft unfassbar beim Nachdenken. Also da kommen mir plötzlich immer so die besten Ideen tatsächlich, glaube ich.
Geht der Hund auch ins Wasser?
Er geht genau bis zum Bauch.
Okay.
Ja, weil er hat einfach so viel Fell und ich glaube, er weiß instinktiv, dass das keine gute Idee ist, wenn er schwimmen geht.
Sagen Sie, und wenn Sie Ihre Bücher schreiben, da habe ich jetzt so ein bisschen vor Augen, das kann man ja natürlich am Schreibtisch zu Hause machen, aber Sie haben da so eine tolle Landschaft, so ein tolles Meer, so schöne Strände. Sitzen Sie manchmal im Strandkorb und schreiben?
Ja, also tatsächlich nicht mit dem Laptop, sondern dann mit wirklich ganz herkömmlich mit Stift und Block und dann schreibe ich von Hand. Und das führt immer so dazu, dass ich dann so auch unter den Insulanern immer den Ruf habe, ja, die Bärwald, die arbeitet wieder, ist klar. Ne? Sitzt am Strand, harte Arbeit, so ein Buch zu schreiben. Aber das manchmal ist es ganz wichtig, rauszukommen vom Schreibtisch weg. Und dann habe ich eben auch das Privileg, dass ich tatsächlich rein theoretisch wirklich überall arbeiten könnte. Und diese Ortswechsel, die braucht man manchmal auch, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Und natürlich, was gibt es dann Schöneres, als da am Strandkorb zu sitzen? Mein Möwenkrimi zum Beispiel, die Mordsmöwen, der ist so ähnlich schon wie das Dackelbuch. Also da spielen auch, da kommen Möwen zu Wort. Also Möwen spielen nicht nur die Hauptrolle, sondern da kommen die Möwen zu Wort. Es ist allerdings ein Krimi jetzt, wobei auch ein lustiger Krimi. Und das war natürlich, die Möwen flogen da um mich rum, kreischten und währenddessen habe ich mein Buch dann geschrieben. Also eine bessere Atmosphäre kann man ja, glaube ich, nicht haben.
Haben Sie, bei Schriftstellern stellt man sich mal so vor, das ist ja auch so laissez-faire, so ein Tag sozusagen. Mhm. Also mal schreibe ich nicht. Ist es bei Ihnen so, dass Sie da so feste, also Rituale haben oder sich selber so wie so Arbeitszeiten setzen?
Tatsächlich, also behaupte ich jetzt mal, das ist ja nun auch mein Hauptberuf jetzt. Ich meine, dass es Thomas Mann mal war, der gesagt hat, auch eine Muse braucht ihre Geschäftsstunden. Und ja, so ähnlich handhabe ich das auch. Hilft nichts, wenn ich sage, ach, noch heute ist irgendwie, da ist irgendwas quer, das geht jetzt nicht, dass ich schreiben kann oder so. Wenn ich so weitermachen würde, dann würde ich tatsächlich nie ein Buch zustande bringen. Also mein Ritual kann man so zusammenfassen, Kaffee. Einfach nur ganz viel Kaffee. Wenn meine Kaffeetasse neben mir ist, ist alles gut. Und und dann muss man sich das aber tatsächlich auch so vorstellen, dass ein Arbeitstag bei mir durchaus auch mal locker 12 Stunden umfasst, dass ich eben nur mal zwischendurch aufstehe und was esse und mich natürlich auch mal der Familie widme. Aber insgesamt ist es dann schon so, dass das einfach wahnsinnig viel Arbeit ist und ich auch kein Wochenende kenne, dass ich mir aber dann auch umgekehrt freie Zeiten verordnen muss. Also das habe ich mittlerweile auch gelernt, dass, aber dann ist es egal, ob das Wochenende ist oder nicht, sondern dass ich eben sage, so, und an diesem Tag habe ich frei.
Also Sie geben sich dann sozusagen selber Urlaub, ne?
Ja, muss ich. Hm.
Weil man muss ja auch den Kopf frei haben. Wenn man immer nur schreibt, dann ist man ja auch irgendwann, glaube ich, nicht mehr kreativ. Weil man ist ja dann nur, wenn man nur im Flow ist, und dann braucht man doch die Ruhe wieder, oder?
Unbedingt. Also es gibt natürlich immer so verschiedene Zeiten beim Schreiben. Also wenn sich zum Beispiel so ein Manuskript in die Endphase, wenn es sich so dem Ende nähert, dann ist es immer, das kündige ich dann auch immer meinem Umfeld aber an, das ist dann so meine Schreibklausur. Und dann ist es wirklich so, dass ich da immer nur bedingt dann nur noch ansprechbar bin. Das ist einfach, also so für die Außenwelt natürlich, ne? Für die Familie jetzt nicht, aber für die Außenwelt ist das einfach so. Die wissen das dann aber auch schon und respektieren das zum Glück auch. Das ist ja dann auch meistens eine Phase von 2 Wochen etwa, ne? Aber da ist es dann wirklich so, da tauche ich dann ganz tief ab am Ende nochmal. Und am Anfang zum Beispiel, wenn man recherchiert und so diese Sachen, also wenn man noch gar nicht so unbedingt im Schreibprozess drin ist, dann ist das Ganze natürlich auch mal lockerer.
Aber ich kenne das zum Beispiel, wenn ich jetzt größere Artikel schreibe, dann überlege ich immer teilweise lange, wie mein Einstieg wird, weil ich will ja, dass der Einstieg, der soll ja ganz toll werden. Mhm. Brauchen Sie da lange für so ein, jetzt zum Beispiel beim Pfotenglück, lange für so den Einstieg, das erste Kapitel, sage ich mal?
Überlegungen an sich, die habe ich, aber jetzt nicht unbedingt zum Einstieg. Also ich mache mir dann immer zusätzlich zu dem Exposé, das ja dem Verlag vorliegt, als Grundidee, mache ich mir dann schon noch selbst einen etwas ausführlicheren Szenenplan, den ich dann natürlich auch mal wieder gern über den Haufen werfe. Also, ich werde zum Beispiel oft bei Lesungen gefragt, ob ich denn das Ende kenne, wenn ich anfange zu schreiben. Und dann sage ich immer, ja, das Ende kenne ich schon, aber ob es am Ende so kommt, das ist dann die andere Frage, weil ich einfach unterwegs auch viel über den Haufen werfe. Aber wenn ich mich mal hinsetze und der Einstieg, von dem Sie sprechen, das geht manchmal sogar erschreckend automatisch. Also das ist, ich habe manchmal sogar das Gefühl, wenn ich schreibe, ich muss mir selber, also diese Geschichte, die ich im Kopf habe, ich muss mir einfach nur hinterher schreiben. Das ist irgendwie alles da. Ich denke manchmal so, Moment, ich komme gar nicht mit. Ich kann gar nicht so schnell tippen, wie dann so meine Gedanken kommen. Und dann, wenn ich ins Überlegen komme, solche Situationen gibt es natürlich auch. Vor allen Dingen, wenn ich so merke, ach, irgendwie geht's jetzt hier doch nicht so richtig weiter, ne? Dann ist es oftmals so, dann halte ich auch wirklich inne, das ist auch wichtig, und dann gucke ich, und dann ist es einfach so, dann stelle ich fest, ein paar Seiten vorher habe ich was vergessen, bin irgendwo verkehrt abgebogen, und das merkt mein Unterbewusstsein und bremst mich da aus, so lange, bis ich dann diese Stelle gefunden und bereinigt habe und sage, ach ja, da war es nicht so ganz logisch zum Beispiel, ne?
Und Sie haben jetzt ja, also Pfotenglück hat ja mehr als 300 Seiten, glaube ich, ne?
Ja, so um und bei.
Ja. Wie lange arbeitet man an so einem Projekt dann?
Das ist unterschiedlich. Also man kann es nicht direkt nur an der Seitenzahl festmachen, sondern tatsächlich mehr noch am Genre. Der Dackel, das ist ein Buch, da muss ich, wie gesagt, nicht viel recherchieren, weil ich selber einen Dackel gehabt habe und weil ich auf der Insel lebe. Und dann schreibe ich den, ja, so um und bei ein halbes Jahr. Schreibe ich den. Und aber ein historischer Roman zum Beispiel, was ich ja auch schon geschrieben habe, also je nachdem, das kann ein Jahr bis anderthalb Jahre dauern, und da ist einfach der große Anteil, nicht nur, dass ich vielleicht 100 Seiten mehr schreibe, sondern der große Anteil ist die Recherche.
Genau, also wenn man sowas Historisches macht, und Sie haben ja auch schon, wie hießen die diesen Bezug haben mit Sylt und historisch?
Das ist dreibändig, das ist eine Trilogie. Das ist erst die Strandvilla, dann kam das Dünencafé und dann das Inselmädchen. Und die spielen also angefangen ja mit 1913, und das zieht sich dann bei Band 3 bis dann Anfang des Zweiten Weltkriegs.
Und das ist ja, genau, da ist es ja wirklich so, dass auch die Daten und Fakten, da legen Sie, glaube ich, viel Wert drauf, das muss ja auch alles stimmen.
Also ich habe dazu immer so viel recherchiert, dass ich, glaube ich, schon behaupten kann, es ist natürlich immer ein Roman, aber für mich ist ganz wichtig, dass das so plausibel ist, dass man sagt, so hätte es sich dann auch zutragen können. Und ich habe in meinen historischen Romanen auch immer ein Nachwort, in dem ich dem Leser sage, guck mal, da habe ich mir eine Freiheit genommen zum Beispiel. Also bei der Strandvilla, da gibt es nur ein historisches Vorbild. Aber dieses Hotel, die Strandvilla an sich, das gab es nicht, weil die wollte ich einfach selber einrichten. Die wollte ich so. Ja. Da wollte ich dann die Räumlichkeiten so haben, wie ich das brauche. Ne? Da nehme ich mir dann eben mal eine Freiheit. Aber auch diese Strandvilla hat eben ein historisches Vorbild in einem für damalige Zeiten auch sehr modernen Hotel. Da habe ich mir dann eben so ein paar Dinge genommen. Aber was zum Beispiel viele nicht wissen, das ist sowohl dann im Ersten Weltkrieg als dann auch im Zweiten Weltkrieg, da ist ja die Insel jeweils zur Festung erklärt worden. Und da musste man, als dann damals am 1. August der Mobilmachungsbefehl kam, da waren Badefreuden angesagt, da war Tourismus auf Sylt und dann hieß es so, die Insel, alle Gäste binnen 3 Tagen haben die Insel zu verlassen und da kriege ich heute noch Gänsehaut, denn wir hatten das ja mit Corona dann nochmal und das war genau der Zeitpunkt, als dann auch mein Buch erschienen ist und als ich das geschrieben habe, hätte ich auch niemals gedacht, dass ich sowas jemals wieder wiederholen könnte, aber da war es ja genauso, mussten alle die Insel verlassen und das binnen kürzester Zeit und nur noch wer erst Wohnsitz hatte, durfte sich dann auf Sylt aufhalten, ne?
Wie haben Sie die Ruhe während Corona so erlebt? Also wie hat sich das für Sie angefühlt?
Also ganz ehrlich, viele haben gesagt, oh toll, toll. Und natürlich war es toll, die Landschaft, das alles mal in Ruhe zu sehen und zu genießen. Aber auch wenn ich jetzt eingangs gesagt habe, es gibt ja doch immer mal wieder dann auch Querelen zwischen Insulanern und Gästen, aber genauso lieben und mögen wir sie auch, so ist es ja nicht. Man kann ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, ganz bestimmt nicht. Und es war dann schon auch einfach gespenstisch. Es war einfach nicht, wie es sonst war. Und das hat sich ganz, ganz komisch angefühlt, diese Ruhe. Und ich glaube, also da kann man wahrscheinlich fragen, an wen man möchte. Ich glaube, am Ende waren wir doch alle froh, als es wieder dann, als die Insel wieder geöffnet wurde. Und wobei wir dann ja auch einen Ansturm erlebt haben, auch das war ja wirklich dann teilweise verrückt. Also in der Gastronomie möchte ich da auch nicht gearbeitet haben. Das war schon Wahnsinn, weil natürlich dann erstmal nur so die Reisen in Deutschland und dann sind natürlich wirklich viele nach Sylt gekommen, die sonst vielleicht nicht gekommen wären. Und auch das war dann natürlich zeitweise wieder ein bisschen anstrengend.
Also man kann ja sagen, man kann nicht mit, aber auch nicht ohne die Touristen.
Ja, das ist es natürlich.
Aber interessant ist ja auch, Sie haben ja verraten, dass Sie jetzt in Hörnum leben.
Ja.
Und das ist doch eher so, sagen wir mal, ein bisschen beschaulicher, selbst wenn die Touris da sind, oder?
Unbedingt. Also deshalb genieße ich das da auch, abgesehen davon, dass wir wirklich von 3 Seiten vom Meer umgeben sind. Es ist also egal, fast egal, in welche Richtung ich losgehe. Die eine dauert dann ein bisschen länger nach Norden, aber ansonsten, ich bin einfach sehr schnell am Meer. Das ist wunderschön. Und es ist in der Tat immer noch ein bisschen beschaulicher. Man merkt natürlich, wenn Ferien sind, wenn bei uns vorm örtlichen Bäcker dann auch wieder die Schlangen sind bis dort hinaus, dann erkennt man das natürlich schon. Aber nein. Insgesamt. Und ich meine, man muss auch sagen, die Insel an sich, sie ist ja dann trotzdem groß genug und wer sich auskennt, und dazu zähle ich durchaus auch die Gäste, die schon seit vielen Jahren nach Sylt kommen und das sind auch genau die Gäste, die auch die Insel zu schätzen wissen und die auch mit der Insel umzugehen wissen und auch die finden dann natürlich Ecken, wo man selbst in der absoluten Hochsaison noch seine Ruhe hat.
Aber wo sind Sie denn besonders gerne? Auf der Insel, also wenn Sie unterwegs sind.
Also ich bin immer gerne da, wo es ruhig ist. Es klang gerade schon durch. Das heißt, ich bin zum Beispiel sehr gerne auf der Wattenmeerseite, also die Ecke Braderup, Keitum, dort am Wattenmeer. Das ist wunderschön und wirklich zu fast jeder Zeit einfach auch sehr ruhig. Und ich brauche gar nicht so die raue Nordsee, das brauche ich tatsächlich gar nicht, sondern eher so das Ruhige und das, also es ist manchmal so, ich glaube, dass es einfach auch durch das Schreiben, das wühlt ja oftmals so auf und deswegen denke ich oft, da brauche ich gar nicht die raue See, sondern dann eher so einfach die Ruhe.
Und dann eher so als Spaziergängerin oder als Fahrradfahrerin, was ist da so Ihre, was präferieren Sie da?
Spaziergang, ganz eindeutig. Also nicht nur wegen des Hundes, sondern auch tatsächlich, weil ich auch da wieder diese Langsamkeit schätze und dieses Innehalten und dieses, ja, wirklich auch mal, natürlich auch nicht nur nach außen schauen, sondern auch mal nach innen schauen, auch mal reflektieren, nachdenken und alles einfach mal so ein bisschen auf sich wirken lassen.
Was mich noch interessieren würde, Sie haben das ganz am Anfang ja schon gesagt, dass es ja auch gar nicht so einfach ist. Man kommt ja nicht auf die Insel und ist gleich ein Insulaner oder Insulanerin. So. Jetzt sind Sie 15 Jahre dort.
Ja.
Und haben sich da auch wirklich Freundschaften auch mit Einheimischen gebildet?
Ja. Ja. Das ist, am Anfang war das nicht leicht, weil die Insulaner, die kennen das Spiel, dass viele, die jetzt auf die Insel ziehen, das sind manchmal dann auch ähnlich spontane Entschlüsse wie bei mir, aus irgendwelchen persönlichen Gründen. Und dann ist es aber so, dass diese Menschen dann, ja, sagen wir mal, spätestens im ersten Winter feststellen, hoppla, das ist ja gar nicht immer wie Urlaub hier. Das kann auch mal, das Wetter ist rau, es ist trist und dunkel, es sind auch plötzlich gar nicht mehr so viele Menschen da. Das ist alles ein bisschen komisch hier und auch bei uns zum Beispiel, dann hat der örtliche Bäcker einfach mal zu und das ist dann der einzige. Also wenn man dann frische Brötchen haben möchte, wird es schwierig. Ne? Also das ist dann, wird spannend, diese Zeit. Und dann ist es eben so, dass erst wenn man so mindestens den ersten Winter dort überlebt hat und dann auch feststellt, dass es auch auf Sylt Alltag gibt, dass es eben nicht immer Urlaub ist, sondern dass auch da das Leben aus Alltag besteht. Dann, wenn man das alles hinter sich hat und die Insulaner sagen, ach guck mal, die bleibt ja wirklich. Und den Effekt hatte ich beispielsweise dann nach meinem ersten Winter, als ich dann zu uns in den örtlichen Supermarkt gegangen bin und dann guckte mich der Kassierer an und ich hab dann schon so gemerkt, bei dem arbeitet es. Und dann sagt er, Sina? Ich sag, ja, der hat mich erkannt, der kennt sogar meinen Namen. Und das war für mich so ein bisschen, jetzt bin ich angekommen. Und die Insulaner, das muss man sagen, wobei die Schwaben da, also ich habe das denen auch nie persönlich genommen. Die Schwaben sind da nämlich nicht anders. Also die Schwaben, die gucken sich ja diese ganze Reich schmeckt ja auch erstmal an, wie man so im Schwabenland sagt. Also diese Zurückhaltung, das finde ich auch völlig in Ordnung, weil wozu Freundschaften knüpfen, wenn derjenige dann sowieso nach einem halben Jahr wieder weg ist. Aber wenn die Insulaner sich dann mal öffnen, dann ist das wirklich so. Und das schätze ich auch so sehr an der Insel. Es wird sich so gegenseitig geholfen. Das ist so unfassbar toll. Wir haben ja zum Beispiel auf Facebook auch diese gesucht gefunden Sylt-Gruppe. Und das ist mittlerweile eine Riesengruppe und auch ein Verein. Und da werden auch regelmäßig, es gibt sehr viele Spendengelder, die dann auch eben an Bedürftige jeglicher Art dann weitergereicht werden und das auf sehr unkomplizierte Art und das ist ganz, ganz toll, aber man kann eben einfach auch nur sagen, hallo, ich brauche, und wenn es ein Schraubenzieher ist, sage ich jetzt mal, so, und dann hat man dann, binnen 5 Minuten meldet sich jemand und sagt, hier habe ich für dich, und die Menschen muss man nicht mal kennen, aber sie sind einfach sehr hilfsbereit untereinander und das finde ich toll.
Also man merkt schon, Sie sind gekommen, um zu bleiben sozusagen. Das kann man nach 15 Jahren ja auch sagen. Das heißt, für Sie ist Sylt jetzt sozusagen die Heimat und wird es auch bleiben?
Ja, das sage ich jetzt mal so, ja.
Aber nach 15 Jahren ist es ja auch wirklich gefestigt, glaube ich. Da ist es.
Absolut, ja, natürlich. Also das ist, ich bin ja auch jetzt immer mal wieder regelmäßig im Schwabenland und ja, da ist es auch schön, da ist meine Familie, da sind meine ganzen alten Freunde, gar keine Frage. Aber bei mir ist es dann jedes Mal so, dass ich nach geraumer Zeit sage, so Leute, es war jetzt wieder schön mit euch, aber ich gehe jetzt mal wieder, das ist mir alles hier zu viel, zu wild, da gehe ich jetzt doch wieder zurück auf meine Insel.
Und zum Schluss, weil die Zeit ist schon vorangeschritten, zum Schluss müssen Sie mir noch verraten, wenn Sie jetzt selber Urlaub machen, ist es dann auch wieder für Sie eine Insel oder wie ist es bei Ihnen?
Also, ich brauche grundsätzlich Wasser um mich rum, sagen wir mal so. Es muss nicht zwangsläufig eine Insel sein, wobei, und da lachen viele, ich mache zum Beispiel liebend gerne auf Föhr Urlaub.
Das ist ja nah.
Das ist ziemlich nah. Das ist Luftlinie 8 Kilometer von Sylt entfernt. Aber Föhr ist komplett anders. Das ist also auch bei der Vegetation angefangen. Es ist eine ganz andere Insel als Sylt. Und das ist für mich Urlaub. Also da muss ich tatsächlich nur 8 Kilometer weit wegreisen. Aber ansonsten, wenn es weiter weggehen soll, dann gerne. Wasser in irgendeiner Form.
Immer Wasser. Jetzt natürlich doch noch eine Frage. Ist denn schon das nächste Buch in der Mache?
Ja.
Wirklich?
Ja, also immer. Nach dem Buch ist vor dem Buch. Und das ist immer. Also ich habe jetzt in der Tat auch noch insgesamt 4 Verträge zu erfüllen. Also ja, ich hab schon Arbeit. Aber Gott sei Dank.
Wir wollen doch nicht zu viel fahren, das machen wir dann nächstes Mal. Aber worum geht es in dem nächsten Buch? Also nur vom Genre?
Ja, so viel verrate ich gerne. Das wird wieder historisch.
Aber auch mit Sylt-Bezug?
Diesmal nicht.
Diesmal nicht.
Diesmal nicht.
Ah, wir dürfen nicht vergessen, die Werbetrommel zu rühren, nämlich für Lesungen. Das müssen wir zum Schluss noch machen.
Gerne. Ich bin am 17. August zu finden in der Sylt-Bibliothek in Westerland. Da werde ich den Dackel vorstellen und natürlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und wie das Autorenleben sich eben so darstellt, mit allen Klischees oder auch nicht. Und am 27. September, da bin ich als Sylt-Trio mit Gisa Pauli, die ja sehr bekannt ist für ihre Mama Carlotta und damit auch regelmäßig die Bestsellerlisten erobert, und mit Gabriella Engelmann, die aus Hamburg kommt, bin ich auf Sylt, und da machen wir unsere, ja, man kann fast schon sagen, legendäre Trio-Lesung, denn uns gibt es jetzt seit fast 10 Jahren, und das ist immer auch nochmal einfach sehr unterhaltsam, wenn sich 3 Autoren zusammenfinden, die ja auch in ihrer Persönlichkeit ganz unterschiedlich sind, aber darin vereint sind, dass sie Sylt-Bücher schreiben, und wenn wir uns dann miteinander unterhalten, haben wir in jedem Fall auch immer sehr viel Spaß.
Moment, aber liest dann jede der Autoren nochmal aus ihrem eigenen Buch vor?
Auch das, genau.
Oder liest auch der eine aus dem anderen Buch
das,
vor?
Oh ja, das, oh Gottes Willen, das mussten wir auch schon machen. Denn als vor einigen Jahren unsere liebe Gisa dann mal kurzfristig erkrankte, dann haben wir gesagt, ja nun, hilft alles nichts, dann müssen wir ihren Part übernehmen. Jetzt muss man einfach wissen, dass Gisa ganz unnachahmlich liest und eben auch ihre Charaktere widerspiegelt. Und dann mussten wir also üben, Mamma Carlotta und Montepulciano. Also das kann ich bis heute noch. Und dann, ja, kurz vor knapp saßen wir dann da und haben das dann noch geübt. Aber nein, also im Regelfall, ich glaube, jeder Autor kann dann am besten aus seinem eigenen Werk lesen.
Ja, lohnt sich bestimmt auf jeden Fall dabei zu sein. Ich sage ganz herzlichen Dank, Sina Bierwald.
Ich bedanke mich.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.